Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Walkthrough. Und heute wollen Wolfgang und ich mit einem Gast zusammen über ein Thema sprechen, das in der Öffentlichkeit, in der Spieleöffentlichkeit häufig relativ hitzig und auch häufig ja relativ laienhaft diskutiert wird, nämlich das Thema Engines. Und dafür haben wir uns einen Experten hinzugeholt, nämlich den Moritz Voss. Moritz Voss ist Programmierer, kennt sich sehr, sehr gut mit Engines aus. Programmierer, Developer, hat unter anderem jahrelang als Technical Lead bei King gearbeitet, hat sich mittlerweile selbstständig gemacht, ist als Freelancer unterwegs und kennt sich, wie gesagt, sehr gut mit dem Thema Engines aus. Hallo Moritz.
Hallo Wolfgang, hallo Jochen.
Genau, und jetzt hat es der Moritz schon gemacht, nämlich den Wolfgang vorgestellt. Der ist natürlich auch wieder am Start, mein Partner in Crime in diesem Format. Hallo Wolfgang.
Ja, hallo Moritz, hallo Jochen.
Wir wollen uns heute so ein bisschen als Mythbusters beschäftigen. Wir wollen also über populäre Irrtümer, die dort draußen rumgeistern, zum Thema Engines mal dezidiert sprechen und dabei hoffentlich, wenn wir die Mythen entlarven, auch ein bisschen mehr den Hörerinnen und Hörern und einer breiteren Öffentlichkeit so ein bisschen näher bringen, wie das mit den Engines eigentlich funktioniert und wo eben diese ganzen populären Irrtümer herkommen. Dazu hat sich der Moritz schon mal Gedanken gemacht, hat uns vorher freundlicherweise eine längere Liste von Gedankengängen, welche populären Irrtümer es dort draußen über Engines gibt, zur Verfügung gestellt. Die wollen wir uns so ein bisschen zur Hand nehmen, die so ein bisschen durchgehen, denn da sind die wichtigsten Punkte, die ich auch schon gehabt hätte, sind dort schon drin. Und ich würde vorschlagen, wir steigen direkt in die Diskussion ein. Nämlich so der erste Talking Point, den Moritz jetzt schon hatte, oder der erste Irrtum, der dort draußen rumgeistert, sei: Die Engine habe nichts damit zu tun, wie gut ein Spiel am Ende wird. Und da hat der Moritz dazu geschrieben, das stimmt nur so halb. Moritz, erklär das ein bisschen näher.
Ja, die Engine ermöglicht ja nicht nur den Entwicklern irgendwie die Vision umzusetzen, sondern die Engine ist ja auch dazu da, die bringt Tools mit, die bringt Werkzeuge mit, Workflows, Importfähigkeiten, dass die Grafiker die Vision in das Spiel umsetzen kann. Ja? Und das Wichtige daran ist, dass wenn die Grafiker eingeschränkt werden, dann ist das Aussehen des Spiels immer sehr stark eingeschränkt. Ja? Wenn die Entwickler, die Programmierer eingeschränkt werden, dann ist die Möglichkeit des Gameplays und sowas eingeschränkt. Ja? Und wenn die Designer nicht frei in der Engine iterieren können, dann sieht man das im Spiel auch oft an, dass man sagt, das war denen hinterher zu viel Arbeit. Das Spiel ist nicht so gut geworden, wie es auf einer anderen Engine hätte werden können.
Du kommst auch in dem Zusammenhang dann kurz zu sprechen auf Dinge wie Workflows und wie Toolchains. Und hast mir so ein bisschen gesagt, dass das einer der Gründe sei oder vielleicht der Hauptgrund, warum die ganz großen AAA-Studios wie so ein Ubisoft, wie ein Electronic Arts und so weiter auf ihre eigenen Engines setzen. Die benutzen ja in der Regel nicht Unreal oder Unity oder die CryEngine, die es dort draußen alles gibt, sondern die haben ihre eigenen Engines, zum Beispiel bei Electronic Arts bekanntermaßen die Frostbite Engine, die sie jetzt auch in allen ihren Spielen benutzen, was ja vor ein paar Jahren so ein bisschen rumging, dass jetzt auch das neue Dragon Age zum Beispiel, alles von EA soll jetzt auf Frostbite Engine laufen, und die Leute haben sich so ein bisschen gefragt, warum macht denn Electronic Arts sowas? Und wie ich dir entnommen habe oder deinem Dokument entnommen habe, läge das hauptsächlich an sowas wie den Toolchains und den Workflows, und da wäre es ganz nett, wenn du uns so ein bisschen erklärst, warum macht das so viel aus? Was sind diese Toolchains und diese Workflows in der Engine und warum sind die so relevant?
Ja, also Dragon Age ist ein sehr gutes Beispiel, weil das ist ein Spiel, das einfach unglaublich viel Content mitbringt. Ja? Das heißt, die programmiererische Leistung ist zwar eine große, aber die ganz große Leistung ist dieses gigantische Story-Geflecht, die ganzen Zwischensequenzen, die ganzen Dialoge und sowas ordentlich einzupflegen und ordentlich zu animieren. Ja? Also, dass das lebensecht wirkt, also es ist zum Beispiel ziemlich schlecht gelaufen bei Mass Effect Andromeda zum Beispiel. Ja, da war einfach die Toolchain noch nicht reif genug und sie haben es eben nicht richtig hinbekommen. Bei dem neuen Dragon Age muss man da mal sehen. Das Risiko ist, wenn die Toolchain noch nicht wirklich steht, kommt vielleicht ein schwächerer Titel raus, der nicht so lebensecht wirkt, der die Spieler nicht so sehr in den Bann zieht. Ja. Aber sukzessive ist sowas ein sehr wichtiges Investment für ein Spielestudio und eine größere Spielefirma. Ja, die bauen sich Titel um Titel um Titel eine bessere und stärkere und schlagkräftigere Toolchain auf. Und die haben ja dann mehrere Titel in der Pipeline. Das heißt, wenn das eine gerade kurz vor Release ist, ist das andere schon so ein Drittel fertig bis zur Hälfte fertig. Und das vierte ist in Pre-Production. Und dann können sie die gleichen Leute von den gleichen Teams, die den Workflow ja schon kennen, cyclen von einem Team in das nächste, ja, und die Titel wirklich effektiv und regelmäßig und pünktlich rausbringen in einer gewohnten, konstant ansteigenden Qualität.
Das ist eine komplett richtige Beobachtung von meiner Warte aus, wobei ich bin jetzt erstmal kein Techniker. Ich kann also zu den technischen Spezifizierungen der einzelnen Engines relativ wenig sagen. Aber das Interessante für mich ist daran, wenn eine Firma wie EA sagt, ja, wir benutzen jetzt immer die Frostbite Engine, dass die das dann ja über verschiedene Genres hinweg auch machen. Also es ist nicht nur, dass eine Serie wie Dragon Age dann eben auf dem gleichen gemacht wird oder allgemein Rollenspiele werden auf dieser Engine gemacht, sondern die machen dann offensichtlich auch ihre nächsten Strategiespiele und den nächsten First-Person-Shooter auf dieser Engine und die erfordern dann aber wieder eine ganz andere Toolchain. Und vielleicht kannst du da mal erklären, wie das gemacht wird. Werden da die verschiedenen Engines gebranched? Gibt es dann die Frostbite Strategy? Gibt es die Frostbite First-Person-Shooter? Gibt es die Frostbite Dragon Age? Sind das dann spezielle Branches dieser Engine, wo verschiedene Workflows aufgebaut wurden, die auch innen drin eine leicht unterschiedliche Architektur unterstützen? Oder machen die dann tatsächlich mit demselben Toolset diese völlig unterschiedlichen Spiele?
Also das ist wahrscheinlich von Studio zu Studio unterschiedlich. Meistens ist es wohl so, dass das eher ein Modul ist. Ja, ein Paket von Funktionalität, das noch in die Engine mit reingenommen wird, wenn man, was weiß ich, ein Dialogsystem oder sowas benutzen möchte. Und das wird dann natürlich weiter gepflegt. Ich glaube auch, dass heutzutage Engines so flexibel sind und die Workflows zum Glück so sich um den Künstler und die Designer und die Artists drehen, ja, dass das ganze Spiel viel mehr ein Medienprojekt geworden ist. Und da gibt es dann unglaublich viel Überlappung bei den Engines.
Jetzt haben wir schon, Wolfgang hat von Toolsets gesprochen, du von Toolchains. Ich würde mal gern noch ein bisschen genauer rausarbeiten, was ist denn so eine Toolchain? Was muss ich mir darunter als Laie vorstellen? Ich stelle mir jetzt vor, der Programmierer und der Grafiker und der Game Designer und der Level Designer, die sitzen vor so einer Engine. Das ist ja mehr oder weniger so eine Art Editor, in dem sie dann ihre unterschiedlichen Sachen machen. Inwiefern kommen da sowas wie Toolchains, Toolsets und so weiter überhaupt in die Praxis rein? Und was ist das für eine Kette, die dort stattfindet?
Ja, das fing früher an. Also so die ersten richtigen Sachen, die man Engines nennen konnte, die so weitergegeben werden wurden, waren zum Beispiel Doom Engine oder sowas. Ja, die waren einfach revolutionär zu ihrer Zeit und die kamen mit ein paar Werkzeugen. Ja, das heißt, man konnte zum Beispiel Levels editieren und es gab ein einfaches Dateiformat, wo man irgendwie Dateien und sowas, Bilder einfügen konnte. Das hat sich jetzt in den letzten 25 Jahren natürlich ganz schön verändert. Das heißt, die Engine, die Tools, die wichtigsten Tools sind nach wie vor Level-Architektur, Scripting, Events und sowas ordentlich erstellen, visualisieren zu können, darauf dann nochmal wieder aufbauen, zu sehen zum Beispiel in so einem Analytics-Modul, wo sind die Spieler in meinem Level, wo scheitern sie und sowas. Ja. Dann wahrscheinlich das Allerwichtigste, was von vielen Leuten vernachlässigt wird, ist Animation. Wie gut kann ich meinen Content aus Maya oder aus 3ds Max oder sowas in das Spiel reinbringen? Sprich, wie sehr ist dieses der 1:1 Workflow zwischen einem genialen, spezialisierten Animationstool und ich zeige diese Animation im Spiel und verwende die richtig, ja, wie ist der gegeben? Das ist wahrscheinlich somit das Größte. Dann gibt es Audio-Workflows natürlich, wie importiere ich Daten, wie platziere ich Audioquellen, was für Filter sind da drauf möglich, kann ich meine eigenen Filter machen, kann ich ein Audio von woanders her nehmen, ne? Also Voice-over-IP, kann ich das wieder in mein Animationssystem zurückführen, ja, und zum Beispiel um Lippensync mit von Menschen kontrollierten Spielern zu haben und sowas. Und all diese Sachen, die machen so diese Toolchain aus. So, was ist denn möglich? Wie kriege ich meine Medien, diese unglaublichen Gigabytes über Gigabytes von Mediendaten, wie kriege ich die organisiert in ein zusammenhängendes, wirklich rundaussehendes und künstlerisch anspruchsvolles Projekt?
Wolfgang, was ist da deine Erfahrung bei den Spielen, wo du jetzt mitgearbeitet hast? Die hatten ja wahrscheinlich sehr viele unterschiedliche Engines. Also wenn wir jetzt zurückdenken, so an Schleichfahrt, an Siedler und so weiter und so fort, an Incubation, woran du mitgearbeitet hast. Wie wichtig war da im Entwicklungsprozess eine gut funktionierende Toolchain? Wie wichtig war das, dass die Engine so richtig gut funktioniert hat?
Also es ist so, dass wir haben ja damals tatsächlich noch für jedes Spiel unsere eigene Engine erstmal geschrieben. Also ein Spiel wie Siedler 2 hat eine völlig andere Game Engine gehabt als in der Siedler 3. Das hat nicht aufeinander aufgebaut, überhaupt nicht. Das heißt, wir haben tatsächlich für fast jedes Spiel, ich komme gleich zu den Ausnahmen, für fast jedes Spiel haben wir erstmal angefangen und haben ein komplett neues, also wir haben tatsächlich jede Zeile Code komplett neu gemacht. Klar, wir haben DLLs importiert und so weiter, das, was schon da war, aber letzten Endes war es nicht so, dass wir hingegangen sind, haben dann etwas wie Unreal Engine hochgefahren und haben gesagt, so, jetzt fangen wir mal an mit dem Projekt. Das war nicht da. Das heißt, die Grafik-Engine und alles musste in der Regel erstmal komplett neu gebaut werden. Das änderte sich dann so ein bisschen, als wir anfingen, eine hausinterne 3D-Engine aufzubauen. Das war übrigens nicht die Verschleifert. Die Jungs von Massive hatten ihre eigene 3D-Engine. Die haben wir, aber diese 3D-Engine, die wir intern hatten, die haben wir das erste Mal für Extreme Assault verwendet. Und deshalb sah Extreme Assault auch für seine Zeit sehr, sehr gut aus. Wir hatten da einen sehr fähigen Programmierer. Das war aber dann eine reine Grafik-Engine. Da kam der Juri Hornemann, ein Noctalion-Urgestein, damals bei Bluebird, heute bei Ubisoft in Montreal, glaube ich. Der kam auf die Idee, man könnte ein Animationssystem dazu bauen. In Extreme Assault sind nur Helikopter rumgeflogen und so weiter. Da musste man nicht so furchtbar viel animieren. Aber so ein richtig komplexes Animationssystem, wo man dann auch Cutscenes mitmachen kann in Echtzeit, das kam dann tatsächlich erstmal in Incubation zum Einsatz. Da haben wir dann tatsächlich das erste Mal überhaupt 1997 eine 3D-Engine für ein zweites Spiel verwendet. Und die kam dann auch in Siedler 3 zum Einsatz und so weiter. Das wurde dann ja alles 3D-mäßig. Das heißt, das wurde dann, also da haben wir dann angefangen, darauf aufzubauen, auf unsere eigene hauseigene Engine. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Und da wurde es dann natürlich auch immer wichtiger, dass die Tools, die dem zuarbeiteten, darauf angepasst waren. Bis dahin war es immer so, dass man letzten Endes hingegangen ist und hat gesagt, alles klar, was brauchen wir denn überhaupt für Tools? Klar, wir müssen die Grafiken irgendwie importieren, dann wurden kleine Importer geschrieben, dann waren die Grafiken drin, die genau nach Haus vorgegebenen Maßstäben gepixelt wurden. Das wurde ja auch meist gepixelt, 3D kam ja erst relativ spät. Und ähnlich war das dann mit dem Storytelling. Da wurde ein kleines System dazu geschrieben. Das heißt, es wurde tatsächlich immer alles, was man heute in gigantischen Tools hat, war dann letzten Endes da. Und ich habe beispielsweise für Siedler 2, da konnte ich dann ein paar Trigger setzen in der Karte. Und da war dann irgendwas, da habe ich gesagt, ja, ich brauche hier noch ein Schiffswrack an der Stelle. Und wenn man da hinkommt, wenn man das aufdeckt, dann kommt die nächste Karte. Das war dann so der Story-Modus für Siedler 2. Das war aber jetzt, das kann man heute serienmäßig in jeder Game-Engine sowieso machen. Das musste damals aber jeweils dann händisch erstmal gebaut werden. Und so nach und nach hat sich das dann erst ergeben. Also dann wurden auch externe Tools wie 3D Studio Max und das wurde dann Ende der 90er wichtiger. Maya kam Anfang der 2000er eher dazu, wenn ich das richtig, korrigiere mich, wenn ich da irgendwie falsch bin, Moritz.
Nee, stimmt schon. Ist völlig ein sehr anschauliches Beispiel, ja.
Ja. Und das ist und insofern, also am Anfang tatsächlich mussten wir das jedes Mal neu machen, deswegen hatten wir auch erstmal 9 Monate nichts gesehen, gar nichts. Heute machst du innerhalb von 4 Wochen einen Prototyp, da denkst du, ist okay, das Spiel ist ja eigentlich fertig, also zumindest mit dem erfahrenen Team, ist natürlich nicht fertig, das ist natürlich alles nur ganz hanebüchener Code, der nur dazu da ist, um zu zeigen, wie das Spiel am Ende mal aussehen könnte. Aber tatsächlich ist, Tatsache ist, man kann sofort was zeigen und das konnten wir damals nicht. Das hat die Marketingabteilung die Wand hochgetrieben, das hat die Presse die Wand hochgetrieben. Wir kündigen neue Siedler an, haben 3 Screenshots und das bleibt für 9 Monate bleiben das dieselben Screenshots. Die Screenshots waren natürlich auch schon gelogen. Die sind nie in einem laufenden Spiel gewesen. Und insofern hat sich da unglaublich viel geändert und die modernen Game Engines, ob die jetzt in-house sind oder ob das Out-of-the-Box-Engines sind wie Unreal oder Unity, die liefern natürlich alles das und viel, 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 viel mehr. 1997 wurde es erstmal 3D-Sound entwickelt. 98 kam das dann in Spielen das erstmal raus. Das war dann so Spiele wie Thief. Ab Anfang der 2000er war das dann weit verbreitet. Das hatten wir natürlich auch alles noch nicht in der Engine. Dann die Story-Modi, die heute kann man komplexe Stories oft zusammenbauen, schon in der Engine. Oder es gibt weitere Tools, die man dazu kaufen kann, wie Artisy Draft, mit dem man dann wirklich komplexe Stories zusammen frickeln kann. Das hätten wir alles bauen müssen. Ich habe mich an den Story-Modus von Schleichfahrt, wo ich die ganzen Dialoge sehr, sehr händisch zusammen gecodet habe. Die waren schon geschrieben vom Helmut Halfmann. Ich habe sie dann in die richtige Reihenfolge gecodet mit einer Skriptsprache, die mir zur Verfügung gestellt haben. Die Skriptsprache mussten die auch erst erfinden dafür. Die mussten die auch selbst erst programmieren, diese Skriptsprache, dass die funktionierte. Also da musste schon sehr viel händisch gemacht werden, was heute automatisch da ist. Dafür Die Arbeit ist nicht weniger geworden. Dafür machen wir heute einfach komplexere und mehr Sachen.
Jetzt sind wir schon mehr oder weniger bei dem zweiten Irrtum, den wir ansprechen wollten. Denn jetzt könnte man ja sagen, nachdem auch Wolfgang, was du jetzt gerade gesagt hast, so was man früher alles händisch machen musste. Und jetzt sind doch heute diese ganzen Engines da und die automatisieren davon viel, beziehungsweise machen die ganzen Workflows viel einfacher. Und wenn man da jetzt einfach nur eine richtig gute Engine nimmt, dann müsste die doch eigentlich auch Auswirkungen auf die Qualität des Spiels haben. Das geht dann häufig so in den populären Vorurteilen, dass man Spieler liest, die sagt, oh scheiße, das neue Spiel XY, das ist ja Unity Engine. Die Unity Engine ist ja scheiße. Warum haben die nicht die Unreal Engine genommen? Die Unreal Engine ist doch viel besser. Und ich glaube, da hat Moritz auch das ein oder andere dazu zu sagen.
Ja, hinter jedem dieser Vorurteile steckt natürlich ein bisschen ein wahrer Kern. Wenn man mal so ganz objektiv guckt, sind ein Haufen sehr hässliche Unity-Spiele erschienen die letzten Jahre. Und das hat aber eher was mit den Entwicklern zu tun als mit der Engine. Und an diesem Image-Schaden arbeitet Unity zum Beispiel ganz stark gerade mit ihrer Book of the Dead-Demo, mit diesen Adam-Filmen, ja, also dass sie versuchen, auch Filmemacher hinzukriegen, sagen, ey, nutzt unsere Engine, um zu zeigen, dass wir CGI-Quality in Echtzeit rendern können und sowas, weil das galt ja lange Zeit als unmöglich. Die Engine gilt irgendwie als toony oder als zu wenig plastisch oder sowas. Dass das tatsächlich einfach ein Workflow-Disconnect war, dass die Shader nicht vorhanden waren, standardmäßig, das heißt, die Entwickler wussten nicht, wie sie da hinkommen, dass es keine guten Asset-Sets gab oder der Workflow aus den Modeling-Packages und sowas nicht gegeben war oder eben die Modeling-Packages von Entwicklern, die sich nur eine kostenlose, in Anführungszeichen, Engine leisten können, nicht benutzt wurden und so, das hat die Öffentlichkeit nicht ganz verstanden. Das heißt, da gibt es dann ziemlich rabiates Vorurteil, dass Unreal besser aussieht als Unity. Und das ist objektiv nicht richtig. Das ist nur subjektiv pro Titel eventuell richtig.
Also zusammenfassend, ich habe es richtig verstanden, du meinst, dadurch, dass die Unity Engine halt eine relativ günstige Engine ist und deswegen sehr, sehr viele auch neue Studios, unerfahrene Studios auf die Unity Engine aufsetzen, hat dazu geführt, dass es sehr, sehr viele nicht sonderlich schön aussehende Unity-Spiele gab, was dann wiederum zu dem Irrtum geführt hat, dass das an der Engine läge und eben nicht an den Leuten und an dem Skill-Level und an der Mühe und so weiter der Leute, die Unity Engine benutzt haben, dass man aber zumindest inzwischen mit der Unity Engine ein genauso gutes, hübsches Spiel machen kann wie mit Unreal?
Ich würde sagen, ja. Damit lehnt man sich natürlich ein bisschen aus dem Fenster, weil bei Unreal sind natürlich doch einige der Tools ausgereifter und zum Beispiel auch die Dokumentation und der Developer-Support ist ausgereifter. Die kommen einfach aus einer längeren Historie, waren eher im AAA-Bereich, während Unity als eine kleine Cross-Platform-Engine entstanden ist, noch viel von dieser Architektur-Bagage mit sich rumschleppt. Also echt viel alte Sachen müssen sie immer noch ausräumen und da werden sie wahrscheinlich bis 2020 noch dranhängen. Unity hat einfach einen ganz anderen Entwickleranspruch mittlerweile. Die Plattform ist, Unity ist viel stärker auf Mobile als Unreal. Du kannst ein Unreal-Spiel hat auf Mobile ganz andere Einschränkungen und dann ist auf einmal der Workflow auf Unity besser als auf Unreal, würde ich sagen.
Ja, das wollte ich auch sagen. Da sind ja Zweifel. Also man kann das wirklich überhaupt nicht vergleichen, weil Unreal kommt von einem AAA First-Person-Shooter als erstem Outlet, nämlich Unreal. Ich glaube auch 1997, 98 ist das erschienen, das Spiel, also auch schon 20 Jahre Tradition. Schon damals war die Engine eigentlich offen zugänglich. Man konnte mit Unreal Level bauen. Die muss man aus einem Berg, aus einem Klotz rauslöffeln sozusagen, die ganzen Level. Und das war, und da kommen die her und die haben entsprechend viele Iterationen und die sind generisch aus dem AAA-Bereich kommen die. Und Unity hat mit Browser-Games angefangen, 2D. Und insofern, aber ich meine, wenn man die Augen aufmacht, dann findet man wirklich gut aussehende Unity-Spiele und ohne jetzt, dass es mein Verdienst wäre, es war Markus Verdienst, aber Phoning Home sieht einfach gut aus und das ist ein Unity-Game. Und dazu behaupten, man könnte mit Unity keinen wirklich tollen, erstklassigen Content machen, der wirklich geil aussieht, ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass die Leute oft nicht verstehen, Fotorealismus können eigentlich beide längst. Und das Problem ist viel eher, dass sich AAA-Studios natürlich auch exzellente Art Directors leisten können, die sehr, sehr viel Erfahrung haben, damit einen wirklich einzigartigen Grafikstil herauszuarbeiten. Und das fällt möglicherweise einem kleinen Indie-Studio und Unity ist vorwiegend im Indie-Bereich nach wie vor unterwegs, fällt das schwieriger. Da sind halt viele Leute, die auch noch üben. Und ich glaube, da hat der Moritz komplett recht, da wird die Nutzerbasis wird letzten Endes mit der Engine verwechselt.
Ja, und was du eben meintest noch mit den Art, mit der Art Direction und sowas, das ist genau die Sache, dass du eine andere Teamzusammensetzung hast bei den Indies. Und die können auch zum Beispiel eine komplizierte Geschäftsentscheidung, wie ich nehme jetzt die Unreal Engine, können die nicht so einfach abschätzen. Ja? Während du ein AAA-Studio, das einfach schon mehrere Titel mit Unreal rausgehauen hat, die wissen zum Beispiel, wie viel Zeit sie in die Pre-Production stecken müssen. Die haben dann eine gute Art Direction, die kommen sehr schnell zu ihrer Vertical Slice. Das alles führt dazu, dass auch Unreal-Titel, die angekündigt werden, einfach besser aussehen, dass du einfach bessere erste Screenshots hast.
Dann kommen wir, und auch jetzt, das bringt uns wunderschön, bringt uns relativ nahtlos zum nächsten Irrtum weiter, nämlich, wie wir es gerade schon angesprochen haben, Wolfgang hat es ja auch genannt, man konnte schon relativ früh mit Unreal Level bauen, die war schon relativ früh offen. Jetzt gibt es ja zum Beispiel auch noch die CryEngine, die kann man sich ja auch kostenlos runterladen. Und dann sagen viele Leute, es gibt doch so viele, auch sehr gute, kostenlose Engines. Warum gehen die ganzen Studios nicht hin, laden die sich einfach runter, legen sofort los? Warum wird da so ein riesengroßes Buhai draus gemacht? Ich meine, CryEngine, hey, die sieht doch super aus, oder Unreal oder so. Man kann ja erstmal loslegen. Und auch da hat der Moritz, glaube ich, den ein oder anderen Einwand.
Ja, kannst du die CryEngine runterladen, holst dir das Beispielprojekt, brauchst schon mal einen relativ pfiffigen Programmierer, bis das Ding läuft. Und dann hast du ein sehr, sehr gut aussehendes Beispielprojekt. Und sobald du da selber deine Assets und sowas reinziehen willst, brauchst du bei der CryEngine als Beispiel eigentlich zwingend einen guten Technical Artist. Das ist so viel komplexer, einfach auch, weil deren Beleuchtungsmodell ist anspruchsvoller, deren Asset-Pipeline und Workflow ist nicht ganz so ausgereift und polished über Unreal, über Unity. Ja, das heißt, du hast eine Engine, die theoretisch eines der besten Beleuchtungsmodelle auf dem Markt hat und sowas, aber dein Game sieht immer noch aus wie so ein Unity-Spiel. Ja, also, um dieses Klischee wieder zu bedienen. Man kann nicht einfach von 0 auf 100 gehen mit einer Engine. In dem Moment, wo die Engine-Entscheidung gefällt wurde, muss man für diese Engine dann ein Team zusammenstellen. Und umgekehrt ist, wenn man schon ein Team hat, dann muss die Engine-Entscheidung für dieses Team die richtige Engine sein. Dazu gehören halt eben nicht nur ein paar Programmierer, ein paar Designer und ein paar Grafiker. Dazu gehören Technical Artists, Leute, die die Tools weiterpflegen. Die ganzen Engines haben ja diese integrierten Editoren, in denen man sieht, was im Spiel abläuft und sowas, und die kann man ja erweitern mit Funktionalität. Das ist ja das, was diese modernen Engines so attraktiv macht für Studios, dass du ganz schnell deine eigenen Tools da reincoden kannst und das mächtige Geflecht, das da schon da ist an Code, einfach erweitern kannst und dann eben einen Editor für dann genau dein eigenes Produkt hast, der genau von deinem Team weitergepflegt wird, ohne dass man hoffen muss, dass es irgend sowas auf dem Markt gibt. Und diese Infrastruktur zu bauen, das ist ziemlich teuer. Also von den Gehältern her, von der Zeit her und auch von der Brainpower her, die da so ein Team überhaupt reinstecken muss.
Jetzt hast du von Technical Artists geredet und hast mehr oder weniger gesagt, man braucht den und nicht irgendwie den Grafiker. Kannst du das ein bisschen genauer erklären, was so ein Technical Artist denn eigentlich tut und warum der so relevant ist, wenn du mit so einer Engine wie jetzt zum Beispiel der CryEngine hantierst?
Der Technical Artist spezialisiert sich auf den Transport von den Assets, von den 3D-Modellen aus zum Beispiel Maya, so dass sie in der Engine im Spiel hinterher ankommen und die Vision der anderen Artists und sowas wirklich widerspiegelt. Das heißt, der kennt sich mit den Scripting-Sachen und den Exportformaten gut aus, der kennt sich mit den Texturformaten und den Shadern gut aus, der versteht, wie das Animation Blending auf den unterschiedlichen Engines, die benutzt werden, oder den unterschiedlichen Packages, die benutzt werden, funktioniert. Ja, der hilft dann mit den Entwicklern, zu sagen, hey, wir würden gerne so und so animieren, was könnt ihr dazu entwickeln, was können wir als fertiges Package oder sowas nehmen. Ja, und das ist bei modernen Spielen so ein massiver Anteil der Arbeit. Schon ein kleineres Indie-Projekt sollte eigentlich nicht ohne einen Technical Artist an den Start gehen.
Das kann ich nur unterschreiben. Das ist so.
Und weil du es vorher auch im Bereich insbesondere jetzt auf die CryEngine bezogen und dort zum Beispiel auf die Beleuchtungsmodelle, auch da ist ja immer mal wieder so eine Frage, die in der Öffentlichkeit im Raum schwebt. Warum nutzen eigentlich so wenige Spiele die CryEngine? Und du hast ja vorher schon so ein bisschen drauf hingezielt, dass das eben daran liegt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass gerade diese Technical Artists sich sehr genau mit der CryEngine auskennen müssen, um in der CryEngine vernünftig zu arbeiten, was dann so eine Art Teufelskreis vielleicht macht. Man hat nicht genug dieser Technical Artists, und weil man nicht genug dieser Technical Artists hat, gibt es auch weniger Spieler, also gibt es weiterhin weniger dieser Technical Artists. Kann man sich das so vorstellen?
So ein bisschen. Also Crytek hat den Vorteil, sie haben ein extrem gutes Community Management für die Developer. Das ist eines der besten, das ich gesehen habe. Aber die Dokumentation hinkt zum Teil hinterher. Die Engine ist schwer zu bedienen. Die ist komisch gelayoutet. Also man erwartet Punkte an anderen Stellen oder sowas. Ja. Und der ganze Prozess ist anspruchsvoller. Das heißt, es muss viel öfter ein Programmierer oder ein Tech Artist mit irgendeinem Skript oder irgendeiner Einstellung eingreifen, bevor das, was man erwartet, auch wirklich so auf dem Bildschirm erscheint.
Okay, und das ist mit der Unreal Engine und mit Unity dann offensichtlich einfacher, was dann einer der Gründe ist, warum dann auch zum Beispiel Spiele, die schon auch im Indie-Bereich die hochwertiger auf Assets setzen, dann doch lieber Unreal benutzen?
Naja, wenn du mit dem Spiel anfängst, als kleines Studio, nimmst du die Engine, die dir am zugänglichsten erscheint. Unity hat dieses UnityAnswers.com, auf Stack Overflow findet man ganz viel. Das heißt, die ersten Probleme, die man so in den ersten Steps hat von einem Projekt, kann man sehr gut, zumindest vom Informationsgehalt her, mit online sehr gut verfügbarer Dokumentation abdenken. Ja, und dann gibt es noch die ganzen Foren und die ganzen Udemy-Kurse und sowas. Das heißt, da ist die Einstiegshürde viel niedriger als zum Beispiel bei CryEngine. CryEngine kannst du als Anfänger nicht mit anfangen.
Also hinzu kommt, dass an den Universitäten Unity, eventuell noch Unreal, eingeführt wird, CryEngine fast nie, gerade weil das auch so komplex ist und wenig Zeit ist in den 3 Jahren bis zum Bachelor. Und da ist dann einfach so, dass die Studios, die kennen dann Unity schon, die haben damit schon gearbeitet, und dann ist das eben meistens der erste Schritt.
Jetzt hat Moritz uns auch schon vorhin wieder auf den nächsten Irrtum noch ein bisschen hingestoßen, als er gesagt hat, es sollte letztlich man muss die richtige Engine für das Talent, was man hat, in seinem Team herausfinden, diese Engine-Entscheidung. Und wenn man schon ein Team hat, dann muss man die Engine so ein bisschen wählen, die auch tatsächlich zu dem Team passt. Denn so ein bisschen dieser Irrtum, der ja auch gerne mal im Raum steht, den hat man damals übrigens bei der EA-Entscheidung alles auf Frostbite, hat man den schön gesehen, wo viele Spieler dann zum Beispiel gesagt haben, ey, die Engine soll doch gefälligst, jetzt zum Beispiel beim Falle von Dragon Age, die sollen doch die Dragon Age Designer auswählen, nicht von oben irgendwie EA, die sagt jetzt alles nur noch in Frostbite, lass es doch die Game Designer auswählen, die wissen doch am besten, was sie für Anforderungen an ihr Spiel haben. Tun sie das denn tatsächlich?
Das ist auf ein Team gesehen, weiß das Team am besten, womit es arbeiten kann, und kann das wahrscheinlich auch ganz gut abschätzen. EA ist aber alles andere als ein Team. Die haben Production Pipelines mit 4, 5 Titeln, die über mehrere Studios verteilt sind, die alle zum gleichen Franchise irgendwie gehören. Das heißt, da ist eine geschäftliche Entscheidung hinter. Die hat eine solche Tragweite, ja, das kann ein normaler Spieler nicht unbedingt nachvollziehen. Ja. Da sind Sachen drin mit, wie trainieren wir die Sachen? Wir machen In-House-Training-Kurse, wir machen In-House-Dokumentation, die haben allesamt Engine-Entwicklungsteams, die wahrscheinlich hunderte Leute stark sind. Ja? All diese Sachen führen dazu, dass es eine gute Entscheidung war, das zu standardisieren für EA von einer geschäftlichen Perspektive. Und wenn die nicht gegeben ist, dann kann man das Studio ja auch zumachen. Ja? Das heißt, am Ende ist es, sobald man mehrere Produkte in Reihe entwickeln will oder sowas mit dem gleichen Team oder mit 2 Teams, die irgendwie versetzt arbeiten sollen, da muss man sich auf irgendeine gute gemeinsame Lösung einigen, und das bedeutet aber auch, dass man eben Abstriche machen muss hier und da in der Funktionalität, einfach nur zu sagen, weil wir es dann wenigstens alles selber kontrollieren können.
Das Ganze hat noch eine andere Komponente, einen anderen Parameter, den man nicht vernachlässigen darf für eine Firma wie EA. Wenn die ihre Leute 5, 6 Jahre auf der Frostbite Engine haben, dann sind das Spezialisten für die Frostbite Engine. Und das sind dann nur noch Spezialisten für die Frostbite Engine. Die können sich nicht mehr woanders so leicht bewerben. Wenn sie sich woanders bewerben, gehen die ja fast in eine Junior- oder maximal normale Position rein. Die könnten nie, das würde ein Jahr dauern, 2, bis sie auf Unreal so fit sind wie jemand, der schon wieder mehrere Jahre macht. Das heißt, die halten ihre Leute im Team. Die bilden die Leute aus und halten sie. Wenn die jetzt die Teams einfach wählen lassen, ihr könnt auch auf Unreal machen, dann entstehen da wieder Spezialisten für Unreal. Die können sich in der gesamten Industrie bewerben. Das heißt, so sichern die ihr Know-how und so sichern die ihre guten Leute.
Das ergibt Sinn. So habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, dass man natürlich auch die Leute sich sichert, weil der EA Technical Artist, der kann sich ja dann mehr oder weniger nicht bei Ubisoft, die vielleicht ihre Anvil Next Engine eigen entwickelt haben, der wird da relativ wenig anfangen können. Wahrscheinlich 2 Jahre brauchen, bis er auf dem Stand ist, bei dem er jetzt gerade bei EA ist mit der Frostbite. Das ergibt Sinn. Moritz, aber nochmal, wer sollte denn letztlich, wenn wir jetzt von einem Team ausgehen, wer sollte denn letztlich verantwortlich sein für die Wahl der Engine?
Also es sind häufig sind es in kleineren Teams die Entwickler, die da den meisten Druck ausüben. Die haben oft, weil sie einfach interdisziplinär arbeiten, sich mit Texturen auskennen, sich mit Models auskennen, die ganzen Formate und sowas kennen, können die so ein bisschen auch die Rolle des Technical Artists da übernehmen. Das heißt, in vielen kleineren Studios sind es die Entwickler, die sagen, wir sollten da und damit arbeiten. Ich finde allerdings, es sollte ein absolut Hand-in-Hand kollaborativer Prozess im gesamten Team sein. Das heißt, sowohl die Art Directors als auch die Grafiker müssen sich auf was einigen können mit den Designern und den Entwicklern. Und man muss die ganzen Vor- und Nachteile der Engines gegeneinander abwägen. Wenn man allerdings in der Situation ist, eine Engine wählen zu müssen, hat man sowieso eher gerade eine Handvoll zur Auswahl. Es gibt zwar Engines wie Sand am Meer, aber wirklich realistisch für ein neues Team sind es vielleicht 4 oder 5, würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Also ne, Unity, Unreal, Source, vielleicht, wie hieß es, Crytek, ja, und vielleicht Godot, wenn man einen starken Mobilfokus hat und sehr viele Tools selber entwickeln will.
Okay, aber du hast ja gesagt, zumindest entnehme ich das unserer Dokumentation im Vorfeld, das letzte Wort haben sollten die Programmierer und die Technical Artists.
Genau, die Engine ist eine technische Sache, ganz klar. Also das ultimative letzte Wort hat die Business Unit. Ja, sprich, wenn die sagen, wir kaufen die Engine nicht oder wir wollen die Royalties nicht bezahlen, dann fällt das flach. Aber in einem idealen, Startup-mäßigen oder frisch geformten Indie-Team, das sich in eine größere Firma eingliedert, Programmierer und Technical Artists können das hervorragend entscheiden. Weil Technical Artist ja zum Beispiel auch weiß, wie fühlt es sich an zu animieren, wie frustrierend ist der Workflow und sowas. Ja, der kann das besser sogar abschätzen als ein Grafiker, der in der Engine gar nicht so viel arbeitet. Ja, also von meiner Erfahrung kommen die Grafiker bestenfalls für Testing und ein bisschen Experimentierung in die Engine selber und arbeiten mit dieser Toolchain, sondern bleiben meistens auf ihrer Seite in den Animationstools, in den Grafiktools und importieren dann nur, während die Tech Artists und die Programmierer den ganzen Tag in der Engine rumhängen, ja, oder sehr viel.
Dann kommen wir zu einem weiteren Irrtum, den Moritz identifiziert hat, nämlich wir kommen zu dem Irrtum, die Engine, welche auch immer das ist, die muss ja oder im Idealzustand sollte sie ja die neuesten Grafik-APIs unterstützen, also das aktuellste DirectX, in dem Fall 12, oder die neuen Schnittstellen, die von den neuen Grafikkarten bedient werden, wie Vulkan, das ist glaube ich von AMD, oder Metal. Und ich glaube, da hast du, wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du auch der Meinung, das ist auch wieder falsch gedacht.
Ja, vor dieser Unity-Debatte, ne, Unity versus Unreal, gab es die Debatte mit, boah, das Spiel unterstützt jetzt kein DirectX 10. Das ist ja wieder so hässlich. Ja? Oder so, die denken, bloß wenn man magisch da eine Zahl erhöht, sieht die Grafik irgendwie besser aus. Das gerade wenn man zum Beispiel ein existierendes Spiel weiterentwickeln will oder sowas, dann lohnt sich das gar nicht, auf eine höhere API zu gehen, wenn man oft dann für neue Shader-Formate, für neue Texturformate, die unterstützt werden, für neues Displacement-Mapping etc. auf einmal ganz viele Assets neu erstellen muss. Ja? Und das sind Kosten, die man gerade am Ende, also nur mal ein Spiel für 1, 2 Jahre entwickelt oder 3, die neue Grafik-API ist draußen, alle Leute sagen, wie toll die ist, ja, dann kann man das Spiel doch nicht mehr umstellen. Ja, dann, die Kosten sind absolut nicht vertretbar für den minimalen Nutzen, den so ein kleiner Quantensprung dann bringt an grafischer Qualität.
Wieso muss man das alles neu machen? Also ich als Laie würde jetzt denken, da kommt doch jetzt ein neues DirectX. Kommt jetzt DirectX 12, ja, aber das Spiel benutzt noch ein altes DirectX. Wieso muss da so viel umgebaut werden? Ist das nicht eher ein Problem von DirectX oder ist das... wie muss ich mir das vorstellen? Also für mich als Laie wirkt das so ein, wieso müssen die alles neu machen?
Ja, zum Beispiel, ne, also du machst, was weiß ich, einen größeren Schritt, hast auf einmal so ein Feature wie Tessellation, das deine Modelle weicher macht, dann muss da der Programmierer dran. Der muss da die Levels of Details alles tweaken. Das muss dann hinterher in der Szene, in den Kameras und sowas eingestellt werden. Man darf quasi jede Szene des Spiels nochmal anpacken für sowas und gucken, ob das passt, ob die dann nicht irgendwas durchklippt und sowas, dass der ganze QA-Aufwand ist neu da, ist das Programmieraufwand da, ist wahrscheinlich nochmal Grafikaufwand da. Anderes Beispiel, so, boah, wir wollen unsere Wände lebensechter machen. Displacement Mapping auf alles. Ja, das geht nicht. Ja, man darf hier für jede Textur muss man wieder komplett in diesen so ein Textur-Authoring-Workflow ist sehr, sehr komplex. Man pixelt die Texturen heute nicht mehr. Ja, die kommt aus mehreren Schichten, Fotos, Effekts, Noise-Generators und sowas. Und daraus dann auf einmal zu sagen, ja, wir haben DirectX-9-Spiel, das wir jetzt neu machen, oder DirectX-10-Spiel, wollen jetzt richtig modernes Displacement-Mapping haben. Ja, die Displacement-Map zu erstellen, ist fast so teuer, wie die Textur nochmal von vorne zu erstellen.
Wir hatten das Problem, als ich das Producing für The Void gemacht habe, für Iceberg Lodge. Das Spiel war schon draußen in Russland unter DirectX 9 und es gab auch schon DirectX 10. Und dann haben wir das mal durchgerechnet, was das bedeuten würde, wenn wir das Spiel auf DirectX 10 bringen. Und das hätte uns 6 Monate Arbeitszeit gekostet, wahrscheinlich. Und dann haben wir gesagt, nee, dann machen wir es lieber nicht. Interessanterweise haben die Leute hinterher gesagt, boah, da sieht man mal, wie geil DirectX 10 aussieht. Und dann hast du gesagt, ja, das Spiel ist DirectX 9. Was, das kann ja gar nicht sein. Und so, also das ist, die Diskussion ist teilweise irrational. Gut, das ist jetzt nichts Neues. Irrationale Diskussionen haben wir viele. Aber Tatsache ist, es kommt, das ist meine Erfahrung, es kommt viel mehr auf eine gute Art Direction an und auf einen guten Technical Artist, der das Ganze dann sehr gut umsetzen kann, als darauf, dass jetzt wirklich die allerneuesten Fürze auch wieder abgefeiert werden und irgendwie eingebaut werden, wo sie auch, das muss man auch immer bedenken, ursprünglich konzeptionell gar nicht vorgesehen waren, gar nicht mitgedacht wurden und nicht nur technische Probleme im Nachhinein machen, sondern eventuell sogar ästhetische.
Wie bewertest du eigentlich, Wolfgang, oder auch erstmal an Moritz natürlich die Frage, wie bewertet ihr diese, ja, ich sag jetzt mal, diese ganzen Schnittstellen, die dann häufig dazukommen. Also wir haben jetzt schon von Vulkan gesprochen, von AMD. Wenn man sich da jetzt zum Beispiel eine Liste der Spiele, ich habe jetzt gerade mal bei Wikipedia schnell eine aufgemacht, eine Liste der Spiele, die Vulkan unterstützen, die ist sehr, sehr überschaubar. Und vielfach sieht man dann auch, dass der Support dieser Schnittstelle tatsächlich erst in einem späteren Update, also nach Release des Spiels, hinzugekommen ist. Bei Doom war das zum Beispiel der Fall, also bei dem modernen Doom von Bethesda. Wie gleichzeitig aber hat man dann zum Beispiel, wenn die Dinger vorgestellt werden, wenn damit Grafikkarten verkauft werden sollen, hat man irgendwie das Gefühl, dass für viele Spieler ist das wichtig, diese neue Grafikschnittstelle. Andererseits hat man aber vergleichsweise wenige Spiele, die überhaupt irgendwas mit dem Vulkan zum Beispiel jetzt anfangen. Wie bewertest du solche Sachen? Ist das eher Marketing, anstatt tatsächlich aus Entwicklerperspektive irgendwas, wo man jetzt hingeht und sagt, wow, was kann ich damit Tolles machen?
Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Entwicklung für Entwickler, weil zum Beispiel so eine Sache wie Vulkan und sowas, die nehmen einfach sehr viel Overhead aus den Zeichenoperationen raus. Mittlerweile sind Grafikkarten ja so schnell, dass wir eher das Problem haben, wie kriegen wir die Daten auf die Grafikkarte so schnell? Das heißt, wir müssen geringere Kommandogrößen haben, müssen mehr Kommandos auf einmal durchführen können, parallel und so weiter. Ja, da sind diese neuen APIs ja sehr groß, dass sie wenig Overhead haben. Das heißt, man kann noch mehr Modelle, Pixel, Vertices, Shader und sowas gleichzeitig ansteuern und auslesen und alles Mögliche. Das Problem ist nicht, dass da Verbesserungen gemacht werden. Das Problem ist ein bisschen in der Marketing-Sache, weil man muss natürlich alles irgendwie auch mit einem Marketing-Spin versehen. Und das geht dann stille postmäßig immer weiter. So, hey, wir haben eine neues API, das ist 5-mal so schnell unter den Umständen. Oh, wir haben API, das ist 5-mal so schnell unter allen Umständen, ja, oder unter vielen Umständen. Und dann irgendwann kommt daraus dann das Neue so, nur geil mit Vulkan. Alles andere brauchst du nicht zu machen, kauf dir eine neue Grafikkarte. Ja. Das ist, glaube ich, das größte Problem daran.
Also ja, das ist richtig. Wenn Engine-seitig da solche Sachen kommen, es erzeugt irgendwann mal einen gewissen Druck, es zu machen. Das ist das eine. Die Early Adopter sind meistens wenige und es macht zusätzliche Arbeit, aber es hilft auch. Es gibt allerdings auch diese Sachen, das haben wir in den späten 90ern gehabt, da versuchte irgendjemand so einen Controller in den Markt zu drücken, der funktioniert dann über Tasten. Vielleicht kennst du den noch, Jochen. Das sah so ein bisschen aus wie ein iPad heute. Damals gab es noch keine iPads. Nee. Und da waren nur Tasten. Da konnte man also die ganze Steuerung eines Spiels, konnte man über eine Karte, da konnte man sich dann so eine Karte dazu kaufen, konnte man drauflegen. Und dann hat man sozusagen die Steuerung des Spiels gehabt. und konnte nur mit diesen Tasten, brauchte also keine Maus, keine Tastatur mehr, nichts mehr. Bei den meisten Spielen funktionierte das. Und unsere Marketingabteilung kam also regelmäßig an und sagte, ja, und das da macht ihr auch noch. Die bekamen da wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Geld für, ein paar tausend D-Mark oder vielleicht auch nur ein paar hundert. Und wir hatten dann 3 Tage Arbeit. Die hatten eine API, aber es musste trotzdem alles gemacht werden. Und das nervt, wenn du das Spiel eigentlich auf eine ganz andere Steuerung, auf eine ganz andere, auf ein ganz anderes Erlebnis auch ausgelegt hast, weil man darf es nicht vertun. Das ist ja das haptische Erlebnis, das du mit Tastatur und Maus hast oder Joystick und so weiter. Und dann kommen die dann mit so einem Brett an und du sollst das über dieses Brett steuern. Und das nervt natürlich, wenn du solche Sachen machen musst. Aber innerhalb einer Engine, wenn da tatsächlich neue Technologien reinkommen, auch wenn sie aufwendig sind, wenn sie wirklich was bringen, das ist am Anfang noch eine Marketinggeschichte. Am Ende ist das tatsächlich etwas, wo man sagt, also klar, das musste passieren, weil das war der logische nächste Weg. Diese Steuerungskonsole oder dieses Brett ist dann ja auch wieder relativ schnell verschwunden. Auch für 3-4 Spiele mussten wir das immer einbauen.
Ich erinnere mich noch an das Ding, ja. Aber heute ist es ein bisschen anders, ne? Weil wir haben dieses Ökosystem mit 2 Grafikkartenherstellern, die im Consumer-Bereich noch was zählen. Das heißt, wenn ich jetzt Vulkan in meinem Spiel früh als Early Adapter reinbringe, dann erscheine ich in diesen Werbebildschirmen von den Installern von AMD auf einmal. Ja? Das kann signifikant das Spiel profitabler machen und einfach die Spielerbase auch für das Franchise weiter hochtreiben, weil du einfach Abermillionen von Leuten auf einmal erreichst mit jedem dieser Grafikkartentreiber-Updates, die sowieso ein-, zweimal im Quartal machen müssen.
Das finde ich ja eh ganz, ganz interessant, wie das so ein bisschen schleichend da so diesen Einzug gehalten hat, dass egal welches Spiel du heute startest, also insbesondere gerade von großen Herstellern, dass so am Anfang immer dann diese, irgendwas ist entweder powered by AMD oder powered by irgendwie Nvidia. Und mir persönlich könnte das echt nicht egaler sein. Ja, ich sitze jetzt nicht da, wenn über meinen Bildschirm flimmert, dass das irgendwie powered by AMD ist und denke, oh, warum hast du Idiot dir eine Nvidia-Grafikkarte gekauft? Ja, aber einfach weil es total austauschbar ist. Ich könnte dir gar nicht mal sagen, was häufiger bei mir über den Bildschirm
spielst du etwa mit Nvidia, Jochen?
Ja, ich spiele mit Nvidia. Mit den bösen Nvidias.
Es ist so einfach, sich sozial zu isolieren.
Was? aber ja, ich finde das finde ich in der Hinsicht finde ich das echt relativ spannend. Aber es scheint ja eine Werbemaßnahme tatsächlich zu sein. Wie laufen denn da eigentlich, Moritz, weißt du das zufällig, wie laufen da die Deals hinter den Kulissen ab? Weil dem Team, eigentlich ist es doch vollkommen egal, was du für eine Grafikkarte drin hast. Ist das dann irgendwie, AMD bezahlt dir ein bisschen Kohle, dass du powered by AMD bist?
Also aus meiner Erfahrung kommen dann von außen immer die Anfragen rein, meistens so Marketing, Sales oder so, da sagt so, hey, können wir einen Deal mit denen machen, können wir dieses und jenes Feature unterstützen? Dafür kriegen wir dann X Geld, aber ich glaube, da fließt gar nicht mehr so viel Geld heutzutage, sondern es geht tatsächlich um die Exposure, ja, dass man einfach die Möglichkeit hat, am AMD-Stand irgendwo das Demo-Game zu sein oder sowas. Und das ist natürlich schon toll für so ein Team, das zu sehen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass man gerne in der Crunch-Time einfach auf einmal den Renderer neu schreibt, weil man auf einmal Vulkan unterstützen will. Ja.
Also wir haben das gehabt bei der Entwicklung von Aquanox, das auf einmal hieß ja, ihr kommt auf die und die Grafikkarte drauf, 2 Monate nach Release des Games, kommt ihr dann ins Bundle rein und dafür muss das und das noch gemacht werden. Das muss aber jetzt schon, weil das dadurch die Testabteilung muss und so weiter, muss das jetzt schon rein. Das war 4 Wochen, bevor wir Abgabe hatten. Das war nicht sehr nett, wenn ich das richtig erinnere. Und da gab es noch richtig zusätzliche Arbeit, um dann ein Feature zu unterstützen, das bei Release des Games noch gar nicht drauf war.
Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass die Engine eigentlich erstmal gar nicht diesen ganzen modernen Kram ganz zwingend unterstützen muss, das neueste DirectX, die neuesten Grafikkartenschnittstellen, dann könnten wir ja umgekehrt der Meinung sein, ach, die Engine, die kann ruhig schon was älter sein, wenn die haben wir noch von vor ein paar Jahren hier rumliegen, die benutzen wir jetzt einfach auch für unser nächstes Spiel. Und Moritz, was hältst du davon? Also wie wichtig ist es, dass eine Engine tatsächlich, auch wenn sie vielleicht nicht im ersten Schritt alle den ganz modernen Kram jetzt erstmal drin hat, wie wichtig ist aber, dass die Engine auf aktualisiert wird, ständig wieder iteriert und aktualisiert wird?
Ja, eine lustige Anekdote ist, ich bin gerade beratend tätig für ein kleines Team, das in der Quake 1 Engine ein Beat'em-up prototypt. Dafür gibt es gute Gründe. Also vielleicht das, was ich jetzt sagen werde, ist ein bisschen mit Skepsis zu sehen. Seitdem wir diese Cross-Plattform-Entwicklung haben, diese Explosion von unterschiedlichster Hardware, vom Laptop zum Ultra-Gaming-PC, zum VR-Headset, zur tragbaren Konsole à la Nintendo Switch, zu drei verschiedenen Xboxen, die es mittlerweile parallel auf dem Markt gibt und sowas, ja, da ist so viel Umwälzung und Neuerung im Ökosystem. Und da muss man die klassischen Mobilgeräte kann man sogar noch mal außen vor lassen, weil die noch mal ein ganz anderer Markt sind. Ja. Diese Umwälzungen können bedeuten, dass von heute auf morgen du irgendein neues API oder sowas unterstützen musst mit deinem Spiel. Ja, du musst das neue Social Sharing Feature oder so, du musst irgendwie Videos aufnehmen können. Du musst von heute auf morgen, darfst du was nicht mehr machen wegen Datenschutz Verordnung oder sowas. Ja. Das heißt, wenn die Engine das aber nicht unterstützt und weiter glücklich ihre Analytics rausschickt oder sowas, ja, dann hat man das Problem, dass einen auf einmal der Plattformbetreiber den Saft abdrehen kann sagen, ja, dein Spiel müssen wir leider offline stellen, bis du das behoben hast. Und wenn die Engine dann nicht regelmäßig geupdatet wird und auch die neuesten Versionen der Konsole unterstützt etc., dann verliert man Sales, verliert man Geld und das Spiel ist dann weniger erfolgreich oder sogar ernsthaft in Gefahr.
Wenn du jetzt meinst, die Plattformbetreiber, also da reden wir so Sony, Nintendo, Microsoft, genau. Apple, was es da nicht alles gibt. Was sind das denn jetzt für Features, die tatsächlich Engine-seitig? Ich glaube, darüber haben sich auch noch wenige Spieler Gedanken gemacht. Du sagst jetzt zum Beispiel, ja klar, dieses Social-Sharing-Feature, also wenn ich jetzt auf meinem PlayStation-Controller auf Share drücke oder so, das ist dann aber tatsächlich eine Sache, die Engine des Spiels auch können muss.
Kommt auf die Engine an, ja, aber meistens ist es irgendein Modul, das man in die Engine reinpackt. Ja, aber die Engine muss eben auf den neuesten Versionen der Konsolen laufen können. Ja, ich überlege mir gerade ein gutes Beispiel. Sobald zum Beispiel ein neuer Controller da ist, der irgendwie super stark gepusht werden muss, ja, wenn man den nicht unterstützen kann, verliert man Sales, weil man einfach nicht in die Promo reinkommt. Das sieht man ganz besonders bei Apple, sobald die irgendein neues Feature, AR-Kit oder sowas rausbringen für Augmented Reality oder sowas, dann ist der sicherste Weg, mehr Sales zu machen, das irgendwie einzubauen, auf Biegen und Brechen und dann gefeatured zu werden. Das ist ja für viele Entwickler eine Realität, dass sie ihr Marketingbudget quasi ausweiten, indem sie einfach Entwicklerbudget nehmen und Features einbauen, damit sie an prominenter Stelle in den App-Stores oder Independent Game Stores oder Konsolen-Stores dargestellt werden.
Jetzt ist der Jochen platt.
Nee, ist er gar nicht. Er hat wieder ganz brav und ganz höflich gewartet, ob der Wolfgang noch eine Anmerkung besitzt.
Mhm. Warum sollte ich zu solchen kompetenten und umfassenden Äußerungen noch eine Anmerkung besitzen?
Ich sag jetzt nichts. This way madness lies, wie der alte Engländer gesagt hat. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss vielleicht der Fragerunde zu der wahrscheinlich spannendsten Frage und zu dem wahrscheinlich spannendsten Irrtum, den man immer und immer und immer wieder liest und der natürlich auch nachvollziehbar ist im ersten Schritt. Denn was Spieler sehr, sehr gerne sagen, ist Entwickler. Ja, deine Engine, ja, die ist nun wirklich nicht mehr das Gelbe vom Ei. Man sieht das zum Beispiel bei Bethesda sehr, sehr gerne. Baut endlich eine neue Engine und setzt eure Spiele auf die neue, moderne Engine drauf. Und da sitzen ja auch viele Spieler so ein bisschen fassungslos, so ein bisschen bei Fallout 4. So, warum machen die das immer noch mit ihrer alten, modifizierten Gamebryo-Engine? Ja, bei denen Creation Engine heißt. Man sieht doch schon seit Jahren, dass die nicht mehr das technisch Gelbe vom Ei ist. Jetzt aber bitte bei Elder Scrolls 6, jetzt endlich mal bitte eine neue Engine. Wie realistisch ist das, beziehungsweise wieso macht Bethesda sowas?
Du kannst dir eigentlich das gesamte Spiel und die gesamten Assets neu bauen, wenn du auf eine neue Engine gehst. Da gibt es sicherlich ein paar kleine Ausnahmen, aber vor allen Dingen, dass es dann wie aus einem Guss wirkt und die gewohnte Production Quality mit sich bringt. Das heißt, du kannst alles neu machen und das darfst du dann auch noch mit einem Team machen, das die neue Engine nicht kennt. Wenn man da einfach zwei und zwei zusammenzählt, weiß man, dass so ein Engine-Switch für ein existierendes Produkt nicht möglich ist, für ein Sequel schwierig ist. Ja, es wäre eher sowas für ein Reboot von einem Franchise vielleicht, wo man echt sagt, wir machen immer richtig lange Pre-Production, wir besinnen uns auf die Werte und die Direction, in die das Spiel hinterher gehen soll. Und dann bauen wir ein Team für diese neuen Werte und dann kann man auch mal über eine neue Engine reden. Ich habe zum Beispiel ein paar Entwickler gesehen, die einfach ihr Indie-Game genommen haben und das von irgendwie Solar oder sowas auf Unity geportet haben. die sind nie fertig geworden, die sind auch an Bankrott gegangen. Das war ganz traurig, das anzusehen. Und das haben die Fans gefeiert und gewollt. Und dann haben die Fans hinterher nichts gehabt. Ist ein Studio, das sie gemocht haben, einfach dran eingegangen, weil sie einfach das unterschätzt haben, dass du quasi jede Zeile Code reviewen musst, dass du jedes Model eigentlich neu importieren musst, vielleicht sogar nochmal neu animieren musst, etc. Gerade die Animationssysteme haben sich ja stark verändert in den letzten Jahren. Das heißt, jedes Jahr kommen neue Features, die man unterstützen muss, und alte Features, die einfach deprecated sind, dann irgendwann nicht mehr funktionieren, etc.
Also es würde mich auch wundern, wenn ausgerechnet bei so einem Blockbuster wie Skyrim 6 eine neue Engine ausprobiert wird. Da wird Bethesda in jedem Fall vorher mal ein paar Testballons machen und kleinere Spiele mitmachen, ja. die nicht so wichtig sind, nicht so zentral sind für das Unternehmen, um die Leute auszubilden, damit da schon ein Kernteam ist von wenigstens 30, 40 Leuten, die sich mit der neuen Engine gut auskennen, sodass die Kinderkrankheiten aus der Engine draus sind, dass die Workflows geschliffen sind, dass da Macken draus sind und so weiter. Also die werden enteufelt. Das kann natürlich alles irgendwo im Hintergrund passiert sein und wir haben es nicht mitbekommen. Aber sagen wir es mal so, ich würde jetzt nicht unbedingt mein Häuschen drauf verwetten, dass ausgerechnet Elder Scrolls 6 das erste Spiel auf der neuen Engine von Bethesda wird. Dass die irgendwann mal eine neue Engine haben werden, das ist sowieso klar. Die Frage ist, wann, wie sie das machen, aber das ist ein ziemlich dicker Kopf, den die sich da zerbrechen müssen. Und da kann man gespannt sein. Und da, wenn die das gut hinkriegen, muss man ihnen dann auch wirklich mal öffentlich gratulieren und sagen, das habt ihr jetzt echt mal fein hinbekommen. Weil sowas ist eine Monsteraufgabe.
Ich habe einen tollen Talk gesehen von Billy Kahn auf einer Covadis. Das war der Lead Engine Developer für die neue Doom Engine. Und der hat beschrieben, dass die 5-6 Versionen der gleichen Engine in verschiedenen Produkten als so ein Hodgepodge-Gemisch überhaupt erstmal getestet haben und dann, als das einigermaßen stabil war, sind sie damit gegangen, haben das neue Doom angefangen und dann konnten sie erst auf dieser stabilen Engine dieses super innovative neue Animationssystem draufpacken, das Gameplay-Pacing, die KI neu entwickeln und sowas. Nur weil das Fundament schon wirklich komplett ausgereift war durch mehrere Titel, die parallel entwickelt wurden. Die sind zum Teil erschienen, zum Teil sind nicht erschienen, die sind zum Teil gefloppt, zum Teil waren die erfolgreich. Aber so eine Engine ist nichts, was man von heute auf morgen komplett neu da stehen hat.
Wie muss ich mir das eigentlich jetzt vorstellen, wenn wir mal bei dem Bethesda-Beispiel bleiben und uns dann zum Beispiel zum Vergleich in Ubisoft angucken? Ubisoft benutzt ja für ihre Spiele oder für einen Teil ihrer Spiele, insbesondere für die Assassin's Creed-Reihe, seit Jahren eine Engine, die hat mal angefangen, da hieß die Scimitar, dann wurde sie umbenannt in Anvil, dann gab es die Anvil Next und dann gab es die Anvil Next 2.0, deren erstes Spiel damals Assassin's Creed Unity war, was ja bekanntermaßen in einem technisch nicht ganz ausgereiften Zustand erschienen ist. Lag das an dem Engine-Switch vorher? Ist das eine glaubwürdige Erklärung für den damaligen technischen Zustand von Unity zu Release?
Kann ich nicht genau sagen, weil ich nicht im Team drin steckte, aber ich würde sagen, das ist bestimmt ein Faktor gewesen.
Und wie muss ich mir das dann vorstellen? Also das wurde dann ja teilweise, natürlich die Grafikqualität von Unity war eine Klasse besser als das, was vielleicht jetzt vorher mit Rogue und Black Flag und Assassin's Creed 3 rausgekommen ist. Wie sehr muss ich mir zum Beispiel so eine Anvil Next 2.0, die Ubisoft jetzt seitdem einsetzt, wie sehr muss ich mir die als andere Engine zu der Anvil Next vorher vorstellen? War das dann, ist sowas eine komplette Neuentwicklung? Eigentlich?
Also eine bessere Grafikqualität hin oder her, wenn die Gesichter nicht gerendert werden, ist dann auch nicht so viel mit Qualität. Ne?
Das musst du jetzt kurz erklären.
Ja, also bei Unity war es ja, dass der klassische Bug war, dass die Gesichter von den Charakteren nicht gerendert werden. In einem Spiel, das viel auf Story und panische oder überraschte Charaktere aus ist, ist das in meinen Augen ein Bug, der darf so nicht durchgehen. Aber das ist halt eben passiert. Ja? Und ich tippe darauf, das war eindeutig die neue Engine, die neue Rendering-Pipeline, etc. Ich würde sagen, dass die Engines schon sehr ähnlich sind architektonisch, aber dann immer wieder ganze Modulblöcke ausgetauscht werden. Es wird der gesamte Renderer ausgetauscht, es wird das gesamte Animationssystem ausgetauscht oder sowas, aber selten mehr als zwei auf einmal, würde ich sagen. Ja, so eine Engine besteht aus einem guten Dutzend solcher Module, ja, weil sonst kann man auch gleich komplett das Produkt wechseln, weil man einfach mehrere Parts des Teams auf einmal vor eine völlig neue Technologie setzt und dann lohnt es sich auch nicht, die Bagage aus der alten Architektur weiter mitzunehmen. Es ist halt einfach viel sicherer, Stück für Stück iterativ Sachen zu aktualisieren. Und eine Sache, die regelmäßig aktualisiert werden muss, auch wegen neuen Grafik-APIs, sind eben die Renderer. Ja, der Part, der tatsächlich aus der den Modelldaten und Texturen dann tatsächlich hinter Informationen, die die Grafikkarte verarbeitet, herstellen kann und die möglichst schnell an die Grafikkarte vermitteln kann.
Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel, jetzt nehmen wir den hypothetischen Fall, wenn jetzt Bethesda zum Beispiel bei ihrem beim Science-Fiction-Rollenspiel, das sie jetzt auch angekündigt haben, das ja noch vor Elder Scrolls 6 erscheinen soll, wenn sie dort jetzt die Creation Engine 2.0 ankündigen, was dann medial wahrscheinlich sehr schnell zu endlich hat Bethesda eine neue Engine erklärt wird, ist es nicht wirklich eine neue Engine im Sinne von, die haben sich hingesetzt und haben das alles neu gebaut, sondern es wird eine wahrscheinlich fortgeschrittene, iterative Variante ihrer vorigen Engine sein?
Ja, also ein Produkt, das eine 2.0 irgendwie kriegt, aus meiner Erfahrung mit Entwicklerteams, das Produkt war dann sehr lange schon so eine 1.9. Ja, also das ist echt eher ein kleiner Schritt als ein Riesenschritt. Für den Endkunden ist natürlich was anderes, weil der sieht ja nur immer so einen Snapshot jedes Jahr oder alle zwei Jahre von irgendeinem Spiel in einem Franchise. Der sieht natürlich immer größere Verbesserungen.
Und das so, vielleicht so als Abschlussfrage, das so, das kommt ja auch ab und zu, man liest es dann in Foren. Mein Gott, warum benutzt denn Bethesda nicht einfach für ihre nächsten Spiele? Benutzt doch einfach Unreal, eure Engine, eure Creation Engine, die ja damals auf Gamebryo aufgebaut hat, die ist doch hoffnungslos veraltet. Switcht doch einfach auf Unreal über, dann würde man sehr wahrscheinlich die Produktionsphase und die Kosten verdoppeln?
Mindestens verdoppeln, wenn das Projekt nicht komplett in Schieflage gerät. Also, wie Wolfgang eben gemeint hat, war, dass du dir deine Spezialisten, die herangezüchtet hast, die hast du ausgebildet, die sind in die Firma, in die Workflows und sowas integriert. Die kannst du ja fast auf die Straße setzen. Ich habe das gesehen bei einem Studio, das jetzt umgestiegen ist von einer proprietären Engine auf Unity. Ja, du musst dann all deinen C++-Entwicklern auf einmal C-Sharp beibringen, weil bis die so gut in C-Sharp sind wie in C++, vergeht ein Jahr, wenn nicht zwei, indem du kein ordentliches Produkt releasen kannst.
Ja, ja, das ist das eine. Die Sache mit der Weiterentwicklung der Engine ist immer eine sehr sinnvolle Sache, also sprich der Austausch der Module hat natürlich den Nachteil, dass letzten Endes, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, die Schnittstellen eigentlich immer gleich bleiben müssen und damit eine grundlegende Architektur auch immer gleich bleibt, dieser Engine. Das heißt, ich kann nicht wirklich revolutionär Architekturschwächen, die ich habe, ausmerzen mit dieser Methode. Irgendwann werde ich dann vielleicht doch mal eine komplett neue Engine schreiben müssen. Muss dann aber zusehen, dass ich und das kann ich wirklich nur in einer großen Firma, dass ich den Ausbildungsprozess rechtzeitig neu anstoße und die Teams neu forme und Weiterbildung betreibe und das alles sehr sorgfältig plane. Dazu braucht man einen gigantischen Overhead. Und das alles mache ich letzten Endes, ohne tatsächlich ja schon den Beweis zu haben, dass die neue Engine nicht am Ende noch wieder andere Schwächen hat, die letzten Endes ihre Vorteile gegenüber der alten Engine einigermaßen aufwiegen. Das Ganze ist also eine hochriskante Operation, immer am offenen Herzen einer Firma, das muss man ganz klar sehen. Die Firma muss ja weiter existieren, man kann die nicht einfach drei Jahre auf Null stellen und sagen, wir machen jetzt nur noch eine neue Engine, releasen keine Spiele mehr, nichts mehr, danach ist die Firma weg vom Markt. Das ist also die Forderung, macht endlich mal eine neue Engine, die hat natürlich einen gewissen revolutionären Charme, geht aber in aller Regel auch genauso gut aus wie eine Revolution. Sprich, es fließt Blut.
Natürlich musste bei Wolfgang am Schluss noch irgendwo Blut fließen.
Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Wir sind in der Games-Branche, hier fließt nun mal Blut.
Ich habe in der Zwischenzeit mal ganz kurz geguckt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Also was mich das Internet informiert, das klingt ganz interessant, weil du es vorhin auch schon mal angesprochen hast, nämlich mit C++, was ja eine Programmiersprache ist, und C-Sharp, wie man es nennt. Und zumindest das Internet sagt, zum Beispiel die Frostbite Engine sei C++ und die aktuelle Engine von Ubisoft, die sei C-Sharp. Keine Ahnung, ob das jetzt, ich kann es nicht nachprüfen, ich weiß offen gestanden nicht mal, was C++ bedeutet, außer dass es eine Programmiersprache ist. Aber auch das würde ja so ein bisschen das Ganze nochmal illustrieren, warum jetzt eben nicht einfach mal der Entwickler von Ubisoft einfach mal rüber zu EA gehen kann, beziehungsweise der Programmierer, weil der eine völlig andere Programmiersprache gelernt hat. Ist das wirklich so unterschiedlich?
Also der Schritt von C-Sharp zu C++ ist massiv. Da muss man echt vieles von vorne lernen. Der von C++ zu C-Sharp ist nicht ganz so massiv, weil C-Sharp einfach eine etwas zugänglichere Sprache ist. Aber ja, viele mit C++ kann man natürlich nochmal Sachen machen auf einer Ebene, wo man mit C-Sharp weniger Zugriff hat. Das heißt, die Sprache ist in sich selber schwieriger zu verstehen, schwieriger zu dokumentieren, schwieriger zu kompilieren, schwieriger zu debuggen. Aber man kann theoretisch ein bisschen mehr damit machen, vor allem wenn man zu den absoluten Genies zählt. Das heißt, wenn man Experte ist, schon auf einer funktionierenden C++-Engine, dann kann man da auch gerne bleiben, weil da wächst man ins Uferlose. Da kann man sich in jede Richtung spezialisieren, da gibt es einfach unglaublich viel. Während diese Engines, die dann eher eine Managed Runtime haben und C-Sharp zum Beispiel benutzen, da kann man dann auch viele Entwickler mit reinnehmen, die gerade aus der Uni kommen und sowas. Die Hürde ist ein bisschen kleiner. Ja? Die machen dann eventuell technisch gesehen nicht so gute Software, ja? Aber das lässt sich leichter managen. Es gibt bessere Tools, um diese Programme umzuschreiben, also sogenanntes Refactoring. Das heißt, die helfen dabei, auch mit den Senior-Entwicklern dann hinterher die Codebase weiter sauber zu halten. Das ist bei C++ schwieriger. Da musst du ein ganz anderes Skillset nochmal mitbringen.
Wobei C-Sharp eine relativ neuere Entwicklung ist, also noch in den 90ern wurde fast ausschließlich in C++ und teilweise sogar noch in Assembly gearbeitet in der Games-Branche.
Habe ich auch noch gemacht.
Ja. Vielleicht zum Abschluss, hast du, Moritz, hast du eine Lieblings-Engine?
Eine Hassliebe zu Unity. Es ist einfach die beste Cross-Platform-Engine im Moment für kleinere Entwickler. Und ich mag sie sehr gerne, auch wenn die langsame Weiterentwicklung gerade wichtiger architektonischer Sachen wirklich sich jetzt schon über Jahre zieht und man immer wieder mal liebäugelt zu anderen Engines. Der Shooting-Star für mich ist Godot. Die ist von der Architektur her fantastisch, ist aber natürlich noch nicht ausgereift. Aber die haben es zum Beispiel geschafft, in einem Mobile Engine das komplette Disney-Beleuchtungsmodell zu bringen, was andere Engines noch gar nicht haben. Da sind dann noch andere, so Rim-Terms und Toon-Terms und sowas noch mit drin. Das ist schon ziemlich spektakulär. Und dann haben sie einfach eine so moderne Architektur, dass man auf seinem Mobilgerät live editieren kann und auf einem anderen Computer live editieren kann. Und das passiert dann auf allen Projektteilen gleichzeitig. Das geht mit einer etwas älteren Engine nicht ohne weiteres. Die versuchen dann nachzuholen bei Unity oder sowas. Aber Kollaboration ist da zum Beispiel noch ein echt unbearbeitetes Feld.
Ist das, weil du bei Godot von einer, insbesondere von einer Mobile Engine schreibst, ist das möglich, dass wir die in Zukunft auch für klassische Spiele sehen? Oder werden die und wollen die sich ausschließlich auf Mobile fixieren?
Die sind nicht nur eine Mobile Engine, die sind eine Hybrid Engine. Die versuchen natürlich ganz stark in diesen Independent PC-Konsolenmarkt mit reinzugehen, aber sind natürlich getragen von der Firma, die hauptsächlich Mobilspiele macht. Dementsprechend wird der Fokus wahrscheinlich eine ganze Weile auf Mobil sein.
Gut, dann würde ich an dieser Stelle sagen, Moritz, vielen Dank, dass du dabei warst und deine Expertise zur Verfügung gestellt hast und hoffentlich diverse Mythen, die sich um das Thema Engines ranken, vom Himmel geschossen hast. Jetzt werde ich auch blutig.
Ja. Das war mir eine Freude.
Und auch wie immer vielen Dank. Ja, Wolfgang?
Ja, die armen Mythen.
Ja, die armen Mythen. Man muss sie mal
enden. Flattern da oben so rum und dann werden sie...
Ja, und dann kommt hier klack, klack die Schrotflinte und weg mit dem Mythos. Ja? Ja, da ist er hin. Genau. Wolfgang, wie immer auch dir, vielen Dank, dass du bei diesem Format mitgewirkt hast.
War mir eine Freude. Ich habe auch viel gelernt.
Ich auch, danke, tatsächlich. Das war vor allen Dingen, ich glaube, das war der erste Talk über Engines. Ich meine, vielleicht habe ich hier und da ein Wort nicht ganz verstanden, aber ich glaube, ich habe die Zusammenhänge verstanden. Mein Gott, das ist, it's a first. Ich verstehe technische Dinge. Also wenn ich es verstehe, dann haben Sie es dort draußen und habt ihr es dort draußen hoffentlich auch verstanden. In der Regel ist das ein ganz guter Indikator. Wie immer vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Wir hören uns wieder im nächsten Monat bei Walkthrough oder bei einem unserer anderen Bäcker-Formate. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss. Ciao.